Mit der Nachbearbeitung der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2023 nach der Opposition nun die Regierungsfraktion. Ich begrüße ganz herzlich Dennis Rohde, er ist haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Daneben hat Platz genommen Sven-Christian Kindler, er ist der haushaltspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Grüne. Und ganz außen hat Platz genommen Otto Fricke, er ist der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Und Herr Rohde, Sie beginnen, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mehr Schlaf hatten als wir. Das war eine historische Bereinigungssitzung schon allein aufgrund der Dauer. Wir haben gut 18 Stunden getagt, waren heute Morgen gegen 20 vor 6 fertig und freuen uns heute, Ihnen die Ergebnisse präsentieren zu dürfen. Uns war wichtig, weil wir in Zeiten leben, in denen Kräfte von außen und von innen versuchen, unser Land zu spalten und zu zerreißen, dass wir mit diesem Bundeshaushalt für Zusammenhalt und für Zuversicht in der Zeitenwende sorgen. Das war eine Herausforderung, vor der wir als Koalitionspartner standen. Und ich möchte an dieser Stelle zunächst den beiden Koalitionspartnern danken. Wir haben das in der letzten Bundespressekonferenz schon gesagt, dass das eine sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit war. Da wurde uns von dem einen oder der anderen entgegnet. Das war ja auch in Zeiten, wo die Schuldenbremse ausgesetzt war, wo man relativ viel vielleicht auch noch an Problemen mit Geld heilen konnte. Wir haben heute einen Haushalt vorliegen, der die verfassungsrechtliche Schuldenbremseregel einhält. Und wir mussten über viele Themen in dieser Koalition ringen. Wir waren uns nicht immer von Anfang an einig. Das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, wenn drei unterschiedliche Parteien zusammenkommen. Aber wir hatten nie die Situation, dass es in unserer Wahrnehmung drohte, aus dem Ruder zu laufen, sondern wir haben durch viel Debatte, aber eben am Ende durch vertrauensvolle Zusammenarbeit die Probleme gelöst. Und ich glaube, alle drei Koalitionspartner können heute sagen, dass sie sich in diesem Haushalt wiederfinden. Dass wir die Schuldenbremseregel einhalten, dass wir nicht die Notsituation feststellen, liegt auch daran, dass wir in den letzten Haushalten einen Fehler nicht gemacht haben, nämlich die Rücklage, die vor vielen Jahren aufgebaut wurde, einzusetzen, um die Nettokreditaufnahme einfach abzusenken, sondern wir haben immer gesagt, wir brauchen diese Rücklage, um in den Jahren, wenn wir die Schuldenbremse wieder einhalten, ein sukzessives Hereinwachsen auch in eine normale Einnahme- und Ausgabesituation sicherzustellen, sodass dieser Haushalt natürlich auch deswegen die Schuldenbremseregel einhält, weil wir ungefähr 40 Milliarden Euro aus der Rücklage einsetzen können. Wir haben dann nochmal gut 7 Milliarden Euro Rücklage, die wir fürs nächste Jahr nutzen können, also die zweite Treppenstufe, sodass wir dann davon ausgehen, dass wir 2025 auch ohne die Rücklage die Einhaltung der Schuldenbremse sicherstellen können. Ich will das ganz deutlich sagen, weil Oppositionsfraktionen auch im letzten Bundeshaushalt den Antrag gestellt haben, die einfach mal aufzulösen. Wenn man das gemacht hätte, hätte man erhebliche Probleme gehabt. Das gilt oder hätte für die Regierenden gegolten, aber das hätte auch für diejenigen in Opposition, die heute in Opposition sind, gegolten, wenn sie denn in der Regierungssituation wären. Ich habe das gerade gesagt, wir leben in einer Zeit der Zeitenwende und uns war in einem ersten Schritt wichtig, dass wir all das etatisieren, auf das sich die Regierung und auf das sich die regierungstragenden Fraktionen vereinbart haben, nicht insbesondere die Entlastungspakete, das klare Signal zu setzen, dass wir niemanden zurücklassen. Und Sie finden in diesem Bundeshaushalt die Etatisierung der Einmalzahlungen, die Ausweitung des Wohngeldanspruches. Sie finden die Anhebung des Kindergeldes auf 250 Euro, der in der letzten Woche innerhalb der Koalition konsentiert wurde und die von uns dann auch über Koalitionsanträge auch im Haushalt dargestellt wurde. Sie finden die Erhöhung der Regionalisierungsmittel, damit also quasi das 9-Euro-Nachfolgeticket. Und Sie finden die Einführung des Bürgergeldes im Haushalt. Und uns war als Koalitionsfraktion nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass es uns gerade auch mit Blick auf das Bürgergeld insbesondere auch darum geht, Menschen in Arbeit zu bringen. Und deshalb haben wir nochmal eine erhebliche Umschichtung vorgenommen von den passiven Leistungen, die ich bekomme, hin zur aktiven Arbeitsmarktpolitik, weil wir wollen, dass die Bundesagenturen die Möglichkeit haben, Menschen in Arbeit zu vermitteln. Und dafür brauchen sie das finanzielle Handwerkszeug. Und ich glaube, dass diese Stärkung nochmal sehr wichtig war. Wir haben aber nicht nur eine Zeitenwende im Inland, sondern wir sind auch im Ausland vor erheblichen Herausforderungen, nicht nur mit Blick auf die Ukraine, sondern auch mit Blick auf wirtschaftlich schwächere Länder, wo gerade Hunger und Leid droht. Und uns war wichtig, dass wir uns dieser Verantwortung auch stellen. Und der kann man sich nur stellen, indem man internationale Verträge erfüllt und indem man von vornherein sagt, dass wir bereit sind, auch Zusagen einzuhalten. Und deshalb war uns wichtig, dass wir den Bereich humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt und das Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit nochmal stärken mit jeweils einer zusätzlichen Milliarde, eben auch um ein deutliches Zeichen zu setzen, dass wir A, niemanden in Deutschland in dieser Zeitenwende zurücklassen wollen, aber dass wir uns eben auch unsere internationalen Herausforderungen stellen. Insgesamt haben wir über 420 Änderungsanträge gestellt als Koalitionsfraktion. Wir haben 511 Seiten Bereinigungsvorlage abgestimmt. Das war sicherlich auch einer der Gründe, diese viele Anzahl an Anträgen mit sehr vielen Themen, warum die Sitzung dann bis heute Morgen geht. Aber wir sind, glaube ich, sehr zufrieden und dafür tagt man dann auch gerne mal ein oder zwei Stunden länger. In dem Sinne vielen Dank.
Danke, Herr Rode. Herr Kindler.
Schönen guten Morgen. Das war eine kurze Nacht, aber ich freue mich, dass wir heute hier in der Pressekonferenz zur Bereinigungssitzung sind, weil wir mit diesem Entwurf mit diesem Gesetzentwurf nach dem Parlament, nach dem Durchgang des Haushaltsausschusses eine klare Handschrift auch des Parlaments zeigen können. Wir haben den Entwurf der Bundesregierung an entscheidenden Punkten verbessert und an manchen Stellen auch korrigiert. Dennis Rode hat es gesagt, über 420 Änderungsanträge haben wir allein in der Bereinigungssitzung gestellt. Dazu kommen viele weitere Anträge, die wir schon im parlamentarischen Verfahren in den Einzelplänen vorher gestellt haben. Und das zeigt eben, dass dieses Parlament selbstbewusst auch die Rolle des und Funktion des Haushaltsgesetzgebers ernst nimmt und ausfüllt. Wir haben einen Schwerpunkt gesetzt bei den großen internationalen Krisen und Kriegen. Wladimir Putin führt einen schrecklichen Angriffskrieg gegen die Ukraine und versucht eben auch, die internationale Gemeinschaft zu spalten, indem er eine hybride Kriegsführung durchzieht, indem er auch versucht, einen Kornkrieg gegen gerade Menschen und Länder im globalen Süden durchzuführen. Deswegen haben wir, das hat Dennis Rode ausgeführt, zusätzlich 1 Milliarde Euro im Auswärtigen Amt etatisiert für humanitäre Hilfe, für zivile Krisenprävention und weitere Punkte und 1 Milliarde Euro für gerade den Kampf gegen Hunger und das Welternährungsprogramm. Und wir haben auch nochmal für den Etat 23 das Resettlement-Programm für Menschen, die in Gefahr sind in Afghanistan, jetzt auch etatisiert im Einzelplan 06 im Innenetat. Und wir haben auch in der Bereinigungssitzung nochmal 1 Milliarde für das Jahr 2022 freigegeben. Das war die Umsetzung des Koalitionsausschusses, die schwerpunktmäßig auch an das Auswärtige Amt und an das Entwicklungsministerium gehen. Wir lassen in diesen Krisen niemanden allein, nicht in Deutschland, aber auch nicht international und keine Menschen im globalen Süden. Wir haben gleichzeitig in der Woche von Sharm el-Sheikh und der Internationalen Klimakonferenz nochmal den Klimaschutz gestärkt. Wir werden insgesamt in diesem Jahr und in den nächsten Jahren rund 600 Millionen Euro in den Klimaschutz stärken, in Klimaschutz und Klimaanpassung, auch gerade einen Schwerpunkt im internationalen Bereich haben wir dort gesetzt. Und wir haben auch nochmal mit Barmitteln und Verpflichtungsermächtigungen in diesem und in den nächsten Jahren rund 600 Millionen Euro in Energieeffizienz und erneuerbare Energien im Etat gestärkt. Das zeigen wir auch. Wir wollen es unabhängig machen von fossilen Energien, insbesondere vom Diktator Wladimir Putin. Auch insgesamt wollen wir schnell aus den fossilen Energien aussteigen, weil die Klimakrise immer weiter eskaliert. Und deswegen wollen wir auch im Haushaltsausschuss und im Bundeshaushalt 23 und den folgenden Haushalt da konkret handeln. In diesen Zeiten, wo auch Demokratie bedroht ist, wo auch Rechtsextreme mobil machen und wo Hass und Hetze auch leider zunehmen, haben wir auch nochmal die demokratische Zivilgesellschaft gestärkt. Wenn man das insgesamt sich anguckt, haben wir im Etat rund 250 Millionen Euro für 23 dort verstärkt. Ich will auf ein Projekt besonders eingehen. Es gibt ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis aus christlichen Kirchen, aus Wirtschaft, aus Zivilgesellschaft, aus Städten und Gemeinden, das heißt United for Rescue, das eben versucht, die Seenotrettung, die momentan kriminalisiert wird in vielen Mittelmeer, dass man die unterstützt mit Rechtsberatung und weiteren Instrumenten und dass man gerade im Bereich Menschenrechtsarbeit und humanitärer Hilfe gerade auch dafür sich einsetzt, dass Menschenleben auch im Mittelmeer gerettet werden. Und deswegen dafür steht United for Rescue. Dennis Rode hat gesagt, wir haben das Entlastungspaket umgesetzt, um konkreten Menschen im Inland zu unterstützen. Und wir haben auch nochmal im parlamentarischen Verfahren Investitionen gestärkt. Insgesamt sind es 13 Milliarden Euro. Davon muss man die Aktienrente abziehen, die als Investition gilt im Bundeshaus. Aber wenn man die abzieht, sind es immer noch 3 Milliarden mehr, die wir im parlamentarischen Verfahren an Zukunftsinvestitionen gestärkt haben. Davon insgesamt haben wir 1,5 Milliarden Euro für die Schiene bereitgestellt, 500 Millionen Euro in Barmitteln für nächstes Jahr und 1 Milliarde für die folgenden Jahre Verpflichtungsermächtigungen. Und wir haben eine Lösung für die Sprachkitas erzielt. Das ist nochmal wichtig, da hat das Parlament jetzt seine Arbeit getan und die Bundesregierung ist jetzt an der Verantwortung mit den Ländern, dazu gemeinsam eine Lösung zu finden, um diese Übergangslösung, die finanziert wird aus den 2 Milliarden Euro aus den Geldern für das Kita-Qualitätsgesetz, gemeinsam zu finden. Jetzt liegt dabei bei der Bundesregierung und den Ländern dort jetzt bis Dezember eine Lösung zu finden. Es gibt immer auch Projekte, die eine klare Handschrift der Koalition zeigen, wo auch dann das Beste aus SPD, FDP und Grünen zusammenkommt. Das ist aus meiner Sicht das ein Beispiel dafür. Es gibt viele Beispiele. Das ist die GRACE-Satellitenmission. Die GRACE-Satelliten sind ein zentraler Baustein für die Klima- und Biodiversitätsforschung. Da untersucht man, wie sich zum Beispiel dass gerade die großen Wassermassen in den Ozeanen und das Polareis verschieben, um gerade aus einem der meist zitiertesten Berichte im IPCC-Klimabericht. Und diese Anschlussmission war gefährdet. Wir haben jetzt das Geld im Einzelplan 09 beim Wirtschaftsministerium und beim Forschungsministerium bereitgestellt als Koalition, weil wir sagen, wir wollen mehr Forschungsmittel organisieren, wir wollen, dass wir mehr Klimaschutz machen, dafür brauchen wir diese Forschung und wir wollen eben auch Industriearbeitsplätze in Deutschland stärken. Das war uns alle gemeinsam als Ampelkoalition wichtig. Ich will auf die Union nochmal eingehen, weil ich schon erschreckend finde, wie unseriös die Union auch agiert hat im Haushaltsausschuss. Vor wenigen Wochen hat die Union den Wirtschaftsstabilisierungsfonds abgelehnt, die 200 Milliarden Euro Befüllung, die ja dazu dienen, dass wir Menschen in diesen schwierigen Krisen unterstützen, dass wir kleine Bäckereien, dass wir Betriebe, Handwerksbetriebe, dass wir Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen jetzt angesichts steigender fossiler Energiepreise, insbesondere bei Gas, aber auch bei Strom, nicht alleine lassen, dass wir unterstützen. Das haben auch die Bundesländer gefordert. Das hat die Union auch immer gefordert. Die Union hat aber konkret den WSF damals im parlamentarischen Verfahren abgelehnt. Ich hatte dann erwartet und wir hatten erwartet, dass jetzt die Union einen Antrag stellt, wie sie es alternativ finanzieren wollen. Dieser Antrag ist nicht gekommen. Die Union hat de facto, wenn man ihre eigenen Anträge ernst nimmt, ihr eigenes Abstimmungsverhalten ernst nimmt, keine Antwort, wie sie konkret die Menschen und Betriebe in Deutschland in diesen schweren Zeiten unterstützen will. Sie fordert immer nur, aber wenn man die Haushaltstechnik das sauber sich anguckt, ist das unseriös und unehrlich, was die Union in der Haushaltspolitik macht. Last but not least kann ich auch bestätigen, wir hatten einige harte Nüsse zu knacken, aber wir sind dafür gewählt, als Koalition, auch als Sprecher, dass wir Konflikte nicht eskalieren, sondern Konflikte lösen. Deswegen haben wir eine menschlich sehr angenehme und faire Zusammenarbeit dann konkret über Lösungen nachgedacht, auf der Sachebene viel diskutiert und viel zusammengesessen in den letzten Tagen und Wochen. Und deswegen will ich auch nochmal bedanken bei Dennis Roth und Otto Fricke für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Möchte mich aber auch bedanken bei den Teams dahinter, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Referentinnen und Referenten, um die das alles gar nicht möglich wäre, was wir gestern in der Bereinigungssitzung geschafft haben. Vielen Dank.
Danke, Herr Kindler.
Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo. Ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter 3. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
Und Herr Fricke, bitte.
Ich setze da mal an, wo Sven Christian gerade aufgehört hat. Wenn man dann an so einem Morgen nach wenig Schlaf hier die Treppe hochgeht und die Gesichter der Mitarbeiter und der Kollegen denkt, denkt man ja, Mensch, wir sind jetzt seit ungefähr Donnerstag in jedem Tag 6, 7, 8 Stunden, wo wir uns sehen, auch über das letzte Wochenende hin, um mal ein kleines Geheimnis zu verraten, wie man so eine komplexe Sitzung als Koalition vorbereitet. Und dann denkt man irgendwann, eigentlich kannst du die Nasen ja nicht mehr sehen, aber ich muss sagen, ich bin mit einem freundlichen Lächeln hochgegangen und mit einem freundlichen Lächeln begrüßt worden. Und das gilt eben nicht nur für die beiden Kollegen, sondern auch für die jeweiligen Teams. Und das hat, glaube ich, auch ermöglicht überhaupt, dass wir diese Masse da haben leisten können. Und ich finde es eben sehr, sehr gut, dass wir das schaffen, was Demokratie auszeichnet, nämlich in einen Diskurs zu gehen, zu verstehen, was der andere will, zu schauen, wie man das lösen kann, ihm aber auch zu verdeutlichen, was man selber nicht will und dadurch Kompromisse zu finden. Und ich sage das immer so, dieser Haushalt zeigt auch, dass Kompromiss etwas Gutes ist, weil er eben voranbringt und nicht einfach nur sagt, der Kompromiss ist, wir machen es nicht. Oder, und damit komme ich zum zweiten Teil, wir sagen eben, wir machen keine Schuldenbremse, dann ist es ja etwas leichter, auch Geld auszugeben. Sondern, und das will ich deutlich sagen, wir dürfen uns nochmal daran erinnern, wo wir noch vor ein paar Monaten waren. Da war einer der Hauptanwürfe, das mit der Schuldenbremse schafft ihr nicht. Und das muss man klar sagen, das ist die Botschaft, doch, wir schaffen das. Klar, keiner weiß, wie das nächste Jahr läuft. Aber ich will doch da klar sagen, das ist die Voraussetzung. Und das ist in Haushaltspolitik eben wichtig zu sehen, wo die eigene Begrenzung ist. Wir haben hier sehr, sehr viel verändert. Und ja, die Konjunkturkomponente hat uns hier nochmal eine Möglichkeit gegeben, ausdrücklich. Aber das ist das, was wir immer gesagt haben. Ich sage das nochmal gerne für meine Partei. Wir sind keine Anhänger der schwarzen Null. Das sind die Leute, die bis 65 sparen und dann sagen, jetzt kaufe ich das Haus. Das ist aber nicht die Aufgabe eines modernen Staates, sondern ich muss immer gucken, wo investiere ich, bis zu welchem Rahmen. Und da gehört dann auch noch dazu, auch zur Ehrenrettung der Schuldenbremse, dass eben diese flexibel ist. Und der Konjunkturfaktor ist jetzt eben, weil wir im nächsten Jahr eine schlechtere Wirtschaft haben, ist dementsprechend so verändert worden, dass wir hier zusätzliche Schulden aufnehmen können. Wenn es aber dann im nächsten Jahr, also im übernächsten muss man jetzt sagen, da sind wir ja jetzt schon im Kopf bei der Planung, wie ich immer wieder merke, dann wieder besser läuft, kann es eben auch sein, dass die Konjunkturkomponente dazu führt, dass wir weniger Schulden machen können. Und diese Aufgabe haben wir wahrgenommen, aber mit einem, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen Essig im Wein. Nämlich die Tatsache, dass uns alleine 10 Milliarden von den Möglichkeiten die Zinsen aufgefressen haben. Und um das nochmal zu verdeutlichen, innerhalb von 4 Jahren haben wir jetzt eine Verzehnfachung der Zinslasten. Und das ist für mich etwas, was mich nervös macht. Das Zweite ist aber auch, wir müssen einfach sehen, dass diese Diskussionen, die wir mal zwischendurch hatten, das wird schon alles klappen und die Zinsen bleiben ewig niedrig, höllisch gefährlich ist. Um Ihnen nur ein Beispiel zu geben. Wir haben Rekordausgaben im Bereich Bildung. Ich glaube, sie liegen ungefähr bei 21 Milliarden. Gleichzeitig heißt das aber auch, das ist die Hälfte dessen, was wir für Zinsen ausgeben werden. Und daran kann man eben sehen, wo die Grenzen sind und wie wir sie auch einhalten und was wir dann entsprechend auch tun. Wir sorgen, machen da auch erhebliche Vorsorge, das ist richtig. Zweite Sache, die mich sehr erfreut hat, ist auch etwas, was mir noch vor Monaten vorgehalten worden ist, das kriegt ihr doch nie rein, nämlich den Einstieg in die Aktienrente. Die Frage, wie wir dafür sorgen, dass wir dauerhaft, übrigens auch für meine Generation, aber insbesondere für diejenigen nach meiner Generation, dafür sorgen, dass die Altersvorsorge auch in einem Teil den Kapitalmarkt nutzt. Und das macht, was viele Länder neben uns machen, die weit bessere Altersvorsorge haben, weil sie eben auch Teile in den Kapitalmarkt geben. Damit haben wir jetzt angefangen. Das ist ein erster kleiner Schritt, der vor allen Dingen technisch dazu dient, in den nächsten Jahren hier die weiteren Schritte zu gehen. Schließlich darf ich noch sagen, wir haben im Bereich Digitalisierung noch einige Änderungen gemacht, bis hin zu der Tatsache, dass der geschätzte Kollege Schäffler dafür gesorgt hat, dass in jedem Ministerium das, was wir im Koalitionsvertrag zum Thema Blockchain vereinbart haben, da auch verankert wird, weil auch hier wir vorangehen wollen bei der Digitalisierung der Verwaltung. Daneben gibt es viele einzelne Punkte, die könnte ich jetzt alle schön aufzählen, weil wir die alle in den letzten Tagen ja verinnerlicht haben. Aber da glaube ich dann, erstens kann man das aus Listen sehen und zweitens haben Sie im Zweifel Fragen. Herzlichen Dank.
Danke, Herr Fricke. Dann kommen wir zu Fragen. Und zwar die erste hat der Herr Jung.
Ja, zwei kurze Fragen. Zum einen, wo finde ich in Ihrem Entwurf die notwendige Belastung von Vermögenden in dieser Krise? Und zweitens, Herr Rode, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sogar stolz darauf sind, die Schuldenbremse nächstes Jahr einzuhalten? Dass Sie stolz darauf sind, dass keine Notsituation festgestellt wird? Weil haben wir etwa keine Wirtschaftskrise? Haben wir etwa keine Naturkatastrophe anhand der Klimakrise?
Bist du? Oder soll ich?
Ich kann anfangen. Ja. Also ich glaube, das Wort stolz nicht benutzt zu haben, es wäre jetzt in meinem Sprachgebrauch eher unüblich. Ich bin Norddeutscher, das war eine sachliche Feststellung, dass die Schuldenbremse im nächsten Haushalt eingehalten wird. Das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern das ist eine Beschreibung der faktischen Lage. Das war unsere Arbeitsgrundlage, die Einhaltung der Schuldenbremse. Und innerhalb dieser haben wir in den letzten Wochen gearbeitet. Und das Zweite, die Frage der Steuersätze, der Frage der Spitzensteuersätze, ist nicht Aufgabe der Arbeitsgruppen Haushalt, sondern Aufgabe der Arbeitsgruppen Finanzen.
Und vielleicht ergänzt, ich glaube, da liegt ein Denkfehler vor. Wir können ja gar nicht die Vermögenssteuer oder Ähnliches im Bundeshaushalt haben. Das fließt ja den Ländern zu. Wir können ja nicht gegen die Verfassung das machen. Insofern ist das auch keine Diskussion, die in diesem Haushalt stattfinden kann, weil die Verfassung die Erträge der Vermögenssteuer den Ländern gibt und nicht dem Bund.
Nachfrage? Sie könnten andere Belastungen, andere Besteuerungen von Vermögen beschließen.
Nein, die stehen auch den Ländern
zu. Und Herr Rode, ich hatte sehr gefragt nach der Notsituation, die man feststellen kann anhand der Schuldenbremse. Das sind geltende Regeln. Haben wir keine Wirtschaftskrise? Haben wir keine Naturkatastrophe anhand der Klimakrise?
Der Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 hat mehrere Voraussetzungen. Und wir haben festgestellt, dass wir
einen Bundeshaushalt aufstellen können unter Einhaltung der Schuldenbremse, dass wir diese Voraussetzungen nicht prüfen und nutzen müssen. Und das ist die Grundlage, auf der wir diesen Haushalt aufgestellt haben.
Herr Buchsteiner.
Die CDU hat gesprochen von 5.000 zusätzlichen Stellen, 2.500 aus der Bereinigungssitzung, 2.500 aus der Bereinigungsvorlage, wenn ich es richtig verstanden habe. Können Sie was zu den Schwerpunkten sagen? Auf welche Ministerien entfällt das vor allem? Und vielleicht auch noch mal eine Zuordnung vornehmen. Was ist Ministerium? Was ist nachgeordnete Behörde?
Vor allen Dingen würde ich jetzt über die Stellen reden, die wir in der Bereinigungssitzung gemacht haben, weil die wir konkret auch besprochen haben. Voraussetzung, dass wir das gemacht haben, waren auch die 1,5% pauschale Stellenkürzung, die die Bundesregierung ja auch im Entwurf reingeschrieben hat, über alle Ministerien und alle nachgeordneten Behörden, also die gesamte Bundesverwaltung. Gleichzeitig hat die Bundesregierung das natürlich auch in der Situation gemacht im Sommer, wo die Lage auch nochmal nicht so kritisch war wie heute. Ungefähr die pauschale Stellenkürzung sind ungefähr 3.300 Stellen, die das bedeuten würde. Was wir jetzt konkret gemacht haben, ist vor allen Dingen auch mal die Stellen auf die Ukraine-Krise zu reagieren und auf den russischen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und deswegen haben wir vor allen Dingen versucht, im Bereich der kritischen Infrastruktur nochmal Stellen zu stärken, geguckt, wie wir auch nochmal Stellen stärken können im internationalen Bereich. Das passt natürlich auch dazu, dass wir jetzt auch insgesamt mehr ausgeben für den internationalen Bereich, um zu gucken, wie wir konkret dann auch das umsetzen können. Und gerade im Bereich der Wirtschaftskrise zum Beispiel musste die Regierung mit dem Parlament auch nochmal neue Stellen schaffen, um den Wirtschaftsstabilisierungsfonds zu bewirtschaften und auch die ganzen Unternehmenshilfen jetzt umzusetzen. Es ist ja nicht so, dass das von alleine geschieht, wenn die Regierung zu Recht 200 Milliarden Euro bereitstellt mit dem Parlament zusammen. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass dieses Geld auch umgesetzt wird, sonst bleibt es nachher im Schaufenster stehen. Und deswegen war es auch richtig, auf diese Krise sehr moderat mit Stellenerhöhung zu reagieren. Wir haben vor allen Dingen geguckt, dass wir den mittleren Bereich stärken, also die Fachreferentinnen und Fachreferenten in den Ministerien oder auch in den nachgeordneten Behörden. Der Großteil der Stellen, die wir in der Bereinigungssitzung jetzt geschaffen haben als Koalition mit 2.100 Stellen, ist bei den nachgeordneten Behörden, dort, wo auch konkrete Arbeit geleistet wird, wo konkrete Gesetzesfolgen auch zum Beispiel auch durch europäische Vorgaben nachvollzogen werden müssen. Diese Stellen sind zum Teil auch refinanziert, also belasten den Bundeshaushalt dort auch nicht. Und wir haben auch nochmal dafür gesorgt, dass wir die zum Beispiel auch nochmal Bereich geguckt haben, welche Bereiche sind jetzt nochmal besonders belastet in dieser Krise, also kritische Infrastruktur, zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur, aber wir haben auch kritische Infrastruktur bei der Energieversorgung im Umweltbundesamt oder auch im Bundesamt für Naturschutz. Wir wollen dort nicht, dass dazu pauschalen Stellenkürzungen kommt in diesen konkreten Bereichen in diesen drei Behörden. Deswegen haben wir die nochmal ausgenommen. Wir haben aber gleichzeitig gesagt, wir erhöhen auch nochmal für die Ministerien den Faktor von 1,5 auf 1,6 der pauschalen Stellenkürzung, um da auch ein klares Signal zu geben.
Vielleicht die Aufteilung grob, 425 Ministerien, 1.600 nachgeordnet.
Und wenn ich noch einen ergänzenden Hinweis geben darf, wir haben uns auch zur Aufgabe genommen, mehr Inhouse zu machen und nicht an Externe zu vergeben, an Projektträger zum Beispiel. Bei diesen ganzen parlamentarischen Programmen sind immer ganz viele Kosten dadurch entstanden, dass man externe Projektträger dazwischen geschaltet hat. Und wir hatten uns von vornherein schon mit dem letzten Haushalt zur Aufgabe genommen, möglichst viel davon ab sofort mit eigenem Bundespersonal zu machen, sodass man einen gewissen Stellenaufwuchs auch mit Einsparungen im Programmbereich verbinden muss.
Zusatz? Könnte einer von Ihnen vielleicht die drei Ressorts sagen, die am meisten Stellenaufwuchs haben?
Absolut oder relativ?
Absolut.
Ich glaube, BMW, BMVG haben wir was. Aus dem Kopf kann ich sagen, der Plan ist da, aber ich will das vielleicht nochmal verdeutlichen. Es sind genau die, wo die Krisen angekommen sind. All das, was wir durch den Ukraine-Konflikt erleben, sowohl im Bereich Energie als auch im Bereich Sicherheit, hat dazu geführt. Das spielt dann auch eine Rolle beim BKA, bei der Bundespolizei. Ich muss dann immer gucken, dass ich das dann wieder im Einzelplan zusammenziehe. Aber es müsste da sein und beim BMI waren es auch noch einige, ja.
Aber auch da zum Beispiel, wenn Sie die sehr hohen Stellen im nachgeordneten Bereich beim BMVG sehen, hängt das zum Beispiel damit zusammen, dass wir ja die Werft an der Ostseeküste übernommen haben und jetzt das Personal, was vorher im privaten Betrieb war, jetzt quasi in den Bundesstellenplan mit überführen müssen, um künftig dort eigene Instandhaltungsmaßnahmen zu machen. Das ist wieder etwas von diesen Inhouse-Dingen, von denen ich gesprochen habe. Deshalb muss man das immer ein bisschen in Relation auch zu Programmhaushalten sehen.
Frau Pauli mit der nächsten Frage.
Ich hätte vielleicht an Sie zwei Fragen. Und zwar ist deutlich geworden, die Opposition war ja zunächst hier in der Bundespressekonferenz, sagen wir mal so, die Stimmung sei nicht so ganz optimal gewesen. Auch die zwischen der Ampel, den Ampelfraktionen in der Ausschusssitzung und der eigenen Regierung. Zitat, eine so schlechte Bereinigungsvorlage hätten die Ampelparlamentarier noch nicht von der eigenen Regierung gesehen. Und man habe versucht, nicht nur die Oppositionsabgeordneten über den Tisch zu ziehen, sondern auch die eigenen Leute. Wie haben Sie selbst das wahrgenommen? Also haben Sie sich da ein bisschen überrumpelt, überfordert, verärgert gefühlt? Und noch eine zweite Frage, die Opposition und Punkt, den die Opposition auch kritisiert hat. Es hätte eine Debatte darüber gegeben, ob die Unternehmen, die aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds unterstützt würden, tatsächlich einen Boni oder Dividenden auszahlen könnten. Das sei so ein bisschen im Wagen geblieben. Sind für Sie da zufriedenstellende Antworten gegeben worden? Danke.
Ich würde vielleicht mit dem ersten Punkt mit der Stimmung beginnen. Ich glaube, Sie merken, dass die Stimmung hier zwischen uns gut ist. Und ich kann auch sagen, zwischen den Koalitionsarbeitsgemeinschaften, auch wenn man sich in der Sache mal gestritten hat, die Stimmung durch die Bank hinweg gut war. Dass es in der Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive nicht immer unbedingt einer Meinung bedarf, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und es gibt zum Beispiel bei der Frage, an welchem Punkt muss das Parlament beteiligt werden, wo erwarten wir, dass wir bei den konkreten Entscheidungen mit hinzugezogen werden wollen, bei uns manchmal andere Ansichten als bei der Regierung. Ich glaube, alles andere würde auch verwundern. Und wir hatten auch in dieser Bereinigungssitzung Punkte, wo wir mehr Parlamentsbeteiligung wollten. Die haben wir dann auch beschlossen. Aber die Zitate, die Sie uns vorhalten, sind in der Nacht in meiner Wahrnehmung zumindest nicht gefallen.
Das ist sozusagen, es waren Zitate derjenigen, die heute Morgen hier schon gesprochen haben. Das wurde Ihnen nicht in dem...
Okay, Entschuldigung, dann habe ich Sie falsch verstanden, wollte ich nicht. Genau. Aber ich glaube, auf die Frage bin ich eingegangen.
Genau, ich will das nicht wiederholen. Im Kern hatten wir eine sehr gute Arbeitsatmosphäre im Ausschuss, auch mit der Regierung, aber an manchen Stellen gab es eben auch nochmal Punkte, wo wir konkret auch die Parlamentsbeteiligung auch nochmal durchsetzen mussten, und das ist auch richtig so. Also wir sind selbstbewusstes Parlament und selbstbewusster Ausschuss und müssen natürlich auch unsere eigenen Vorstellungen dann auch im Einklang bringen mit der Regierung. Deswegen haben wir eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Regierung. Aber natürlich gibt es eben auch die Teilung zwischen Exekutive und Legislative. Da sieht das Grundgesetz auch zu Recht vor. Und es bestand ja jeder parlamentarischen Demokratie, dass es eine Gewaltenteilung gibt. Und alles andere wäre auch nicht gut, kann ich so konkret sagen. Der Haushaltsausschuss ist auch ein sehr wichtiger Ausschuss, der eben konkret auch über die Steuermitte der Bürgerinnen und Bürger entscheidet. Und deswegen muss er auch konkret gegenüber Ministerien, egal welcher Farbe, auch dann konkrete Entscheidungen dann auch vertreten. Und die nachher müssen wir ja auch vertreten, weil wir sind der Haushaltsgesetzgeber. Und konkret hat der Haushaltsausschuss, die Koalition, klar gesagt, dass es bei der Umsetzung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds für die einzelnen Instrumente auch eine Regelung zur Sperre von Boni-Dividenden geben soll, weil unsere Überzeugung nach wir sehr viele Steuermittel bereitstellen, um auch Preise zu subventionieren. Damit können Unternehmen dann auch Gewinne machen oder höhere Gewinne machen als ursprünglich geplant. Und wenn die dann an Aktionäre oder Manager ausgeschüttet werden, dann gefährdet das, ist das nicht nur ein großes Gerechtigkeitsdilemma, wenn es gerade um Großunternehmen geht, sondern es ist natürlich auch so, dass es die Wettbewerbsfähigkeit oder der deutschen Wirtschaft auch gefährdet, weil dann eben nicht investiert wird in Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht investiert wird in Energieeffizienz, in andere Energietechnologien, sondern dieses Geld dann in der schweren Krise an Aktionäre und Manager ausgeschüttet wird. Das haben wir in der Corona-Krise auch so gemacht und auch beschlossen. Von daher halten wir das weiterhin auch für sinnvoll und gehen davon aus, dass das umgesetzt wird.
Ich kann erstens das bestätigen, das ist eine relativ einfache Antwort, aber ich will das ein bisschen verdeutlichen, weil ich gerade bei dem Thema Gewaltenteilung nochmal will. Ich glaube, dass wir als Haushälter der Ansicht sind, dass das Parlament den verfassungsrechtlichen Auftrag hat, die Regierung zu kontrollieren, dass das Parlament der Haushaltsgesetzgeber ist. Und wenn wir dann der Meinung sind, dass die Regierung, die ihre Interessen vertritt, an der Stelle die des Parlaments nicht richtig wiedergibt, dann wird das von uns geändert. Das ist dann entweder, dass das in einer Änderung eines Antrages kommt, wo übrigens manchmal die Opposition das gar nicht gemerkt hat, dass wir verstärkte Parlamentsrechte hier wahrgenommen haben, Berichtsanforderungen und ähnliches mehr. Oder es ist eben in Fällen, wo wir dann auch deutlich gesagt haben, liebe Bundesregierung, ja, da wollt ihr nicht mehr, dass das im Haushaltsausschuss nochmal überprüft wird, bevor es freigegeben wird. Stichwort sogenannte qualifizierte Sperre. Wir als Haushälter, übrigens wurde es nicht von der Opposition beantragt. Also ich sage das, weil Sven und ich, wir beide waren ja mal Opposition. Ja. Wir haben regelmäßig an bestimmten Stellen gesagt, da habt ihr keine Sperre mehr oder sonst, da haben wir sie beantragt. So, und jetzt ist es eben so, die Regierung sagt mal, ja, da brauchen wir keine. Und dann sagen wir drei, nee, wir finden, dass wir hier schauen müssen, dass das Geld, was wir zur Verfügung gestellt haben, auch im richtigen Kanal ist. Und dazu gehört auch die Boni- und Dividendenfrage beim Thema Gas- und Stromhilfen. Wie das im Detail dann aussehen wird, da hat die Regierung jetzt das Aufschlagrecht und muss uns was liefern. Aber wir haben eben als Parlamentarier gesagt, und dann werden wir das nicht einfach durchwinken, etwa weil dann eine Verordnungsermächtigung kommt. Das ist eine ähnliche Diskussion, die wir beim Thema Gesundheit schon mal hatten. Sondern auch da haben wir in der Vergangenheit, und das sage ich jetzt auch in Richtung Dennis Rohde in einer Zeit, als er noch in einer anderen Koalition war, als Haushaltsausschuss dann auch gesagt, nee, da wollen wir uns das schön ab einer bestimmten Höhe im Parlament anschauen. Und das, finde ich, ist genau das, wie jedenfalls im Bereich Haushalt Gewaltenteilung funktionieren sollte. Ich weiß, dass dann es die Opposition juckt zu sagen, oh, die streiten sich untereinander. Ich würde dann an der Stelle sagen, wir nehmen unsere Rechte wahr. Und das hat, wie ich fand, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe da auch nicht irgendwo das Gefühl gehabt, dass da eine Aggression oder sonst was war, sondern einfach nur, wir waren uns einig, dass wir das wollten. Und die Regierung musste dann eben auch akzeptieren, dass es so ist, so wie wir Regierungshandeln auf Basis des Haushaltes akzeptieren.
Und die Frage nach Boni und Dividenden, ist die für Sie ausreichend beantwortet?
Die ist erst dann beantwortet, wenn die entsprechenden Gesetze... Wir haben mit den 200 Milliarden, das hat ja auch, finde ich, die CDU, CSU falsch dargestellt, haben wir den Rahmen gesetzt, wo vor 2 Monaten die CDU, CSU noch gesagt hat, ihr zeigt ja gar nicht der Bevölkerung, dass wir für den Winter 22, 23, für das Jahr 23 und für 23, 24 was haben. Deswegen übe ich die Konstruktion über den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, weil ich die Sicherheit für den gesamten Zeitraum geben muss. Da haben wir das dann getan und haben dann gesagt, und ihr müsst bitte genau das, was Sven-Christian Kindler gerade gesagt hat, bei der Frage, wie schaffen wir es, dass der Bürger akzeptiert, dass wir helfen, aber auf der anderen Seite Unternehmen bitte auch sehen müssen, was sie dann an wen wie auskehren. Da kann man vielleicht differenzieren zwischen Boni und Dividenden. Da kann man auch sagen, ab einer bestimmten Größe nicht. Da kann man gucken, welche europäischen Regeln gelten. Aber da sagen wir dann auch als Haushälter, wir machen nicht eure Arbeit, Regierung, aber wir sagen euch im Rahmen, von was ihr euch bewegen müsst. So verstehen wir unsere Arbeit.
Dann habe ich als nächsten Fragesteller Herrn Rösner.
Eine Frage an Herrn Kindler zu den Regionalisierungsmitteln für das 49-Euro-Ticket. Die Verkehrsunternehmen haben ja damit gedroht, das Ticket so lange auf Eis zu legen, bis die Nachschusspflicht geregelt ist. Also für den Fall, dass die bereitgestellten Gelder des Bundes nicht ausreichen, um die Fahrgeldausfälle zu kompensieren. Ist da eine Lösung gefunden worden? Im Sinne einer Flexibilisierung oder so etwas?
Nein, wir haben das umgesetzt, was die Regierung vorgeschlagen hat. Übrigens will ich da an der Stelle sagen, die CDU wollte die Regionalisierungsmittel kürzen. Also dann muss auch die CDU-Fraktion mal im Bundestag mit ihren Ländern reden, also wie das zusammenpasst. Wir haben mit der Bereinigungsvorlage jetzt das umgesetzt, was die Regierung gemeinsam mit den Ländern auf der Ministerpräsidentenkonferenz geeint hat. Die Länder und die Bundesregierung gehen weiter davon aus, dass das eine sinnvolle Lösung ist für das 49-Euro-Ticket. Und diesen Haushaltsrahmen haben wir der Regierung jetzt auch gegeben, das zu klären in Vereinbarung mit den Ländern und den Nahverkehrsunternehmen.
Dann Frau Wefers, bitte.
Eine Vorbemerkung, eine Frage. Die Regierungsfraktionen bringen normalerweise Unterlagen mit zum Zahlenwerk. Also was hat sich geändert? Welche Ministerien sind noch bedacht worden? Das haben Sie jetzt nicht gemacht. Ja, genau, das meine ich. Das ist auch nicht verschickt worden. Ich weiß, es ist natürlich ein bisschen unschön, weil man nicht reingucken kann, um eine Frage zu stellen, wenn man das hinterher bekommt. Meine Frage bezieht sich auf die Auflösung der Rücklage in Höhe von 40 Milliarden Euro. Ich habe jetzt aus den Vorpressekonferenzen verstanden, dass dieses in die, dass das teilweise dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung gestellt wird, der es dann wieder zurückgibt.
Nein.
die Rücklage würde dort vorgeführt und deshalb wäre die Kreditaufnahme dann erstmal nicht so hoch?
Nein.
Okay, gut. Dann
vielleicht zur Erläuterung, weil das immer, ich weiß schon, wer dahinter steckt und was dahinter steckt.
War es mir nicht so ganz.
Ja, ist völlig okay, weil es gab so einen Versuch auch in der Ausschusssitzung, das so darzustellen. Die allgemeine Rücklage, ursprünglich Asylrücklage, von der Kollege Rode auch gesprochen hat, die wird ja jetzt zu 40 Milliarden genutzt im Kernhaushalt. Der Rest der Rücklage bleibt, um eben den stufenweisen Abbau hinzubekommen. Anmerkung am Rande, das zeigt übrigens, dass die Schuldenbremse an der Stelle eine kleine Schwäche hat. Es wäre gut, wenn der Abbaupfad da auch deutlicher gemacht werden würde, weil man in einer sozialen Marktwirtschaft, wenn man zu harte Stufen macht, enorme Verwerfungen bekommt. Deswegen haben wir die 40 genutzt und gehen davon aus, in der Finanzplanung, jedenfalls die Regierung tut das, dann 8 zu nutzen. Das hat aber mit dem WSF nichts zu tun. Beim WSF haben wir 200 Milliarden, die, ich sage das jetzt mal, zur Verfügung gestellt sind, aber noch nicht in den Kreislauf gegeben worden sind, weil wir die 200 Milliarden bilanzrechtlich, da geht HGB, brauchen in diesem Bereich und haben dann im Jahre 2022 daraus entnahmen, das ist schon beschlossen worden für die Dinge wie etwa die Dezemberhilfe, machen jetzt den WSF für die Frage, was wir im Jahr 23 brauchen. Dabei ist die Technik HGB-mäßig, die noch bestehenden Rücklagen, die wir haben für den WSF, kommen da fiktiv rein. Bis auf das, was man braucht, gehen sie auch wieder zurück. Und das sind dann übrigens nahezu 40 Milliarden, die faktisch, wenn Sie so wollen, da vom WSF in der Planung für das Jahr 2024 noch zur Verfügung stehen. Aber beide Kreisläufe haben nichts miteinander zu tun. Ja.
Das heißt, das sind die Kreditermächtigungen, die im WSF noch bestehen.
Richtig.
Die da.
Genau, die im WSF noch bestehen, wo aber die Finanzagentur, weil sie nur im WSF bestehen, nicht an den Markt gehen muss und sich dafür schon die entsprechenden Mittel holen muss.
Ist das richtig, dass diese 200 Milliarden bereits 2023 komplett aufgenommen werden?
Jetzt kommt das Problem HGB-Haushalt. Kameralistik denkt jährlich, HGB denkt in der Bilanz. Und weil wir ja im WSF unter anderem die Hilfen schon aus der vorherigen Zeit des WSF für Unternehmen haben, haben wir eine bilanzielle Rechnung da drin. Und das bedeutet eben, ich muss in jedem Jahr eine fiktive Aufnahme dessen machen, was im Vermögen drin ist, weil es ja eine Art Bilanzdenke ist. Die muss ich aber kameralistisch darstellen. Und deswegen ist das, wie ich immer so sage, das berühmte Rein-Raus-Spiel. Du nimmst alles, was du in der Reserve hast, raus, um es bilanziell darzustellen, gibst es aber wieder zurück, soweit du es nicht brauchst.
Aber ich dachte jetzt mehr an Finanzmarkt.
Der Finanzmarkt sieht nur den Teil, dann wiederum, der gebraucht wird.
Will vielleicht, weil WSF auch angesprochen ist, nochmal sagen, das war einer der Punkte, wo uns als Haushälter der regierungstragenden Fraktion auch wichtig war, dass wir, wenn es dann nochmal um die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen geht, die daraus finanziert werden, auch im Haushaltsausschuss wieder beteiligt werden. Das ist einer der Punkte, wo wir uns die Beteiligungsrechte auf Antrag der Koalitionsfraktion gesichert haben und nicht auf Antrag der Oppositionsfraktion.
Inklusive Berichte. Dann habe ich Frau Buschow.
Ja, danke. Ich wollte noch mal nachfragen zum Thema humanitäre Hilfe und BMZ-Haushalt. Sie haben ja gesagt, 1 Milliarde mehr für jedes Haus, vor allen Dingen für humanitäre Hilfe. Entwicklungsorganisationen weisen aber darauf hin, dass es trotzdem in der Bilanz eine Kürzung ist und dass trotz der Herausforderungen Ukraine, Ernährungssicherheit, Afghanistan, Sie haben die Punkte ja genannt. Deswegen die Frage, an welchen Stellen hat denn der Haushaltsausschuss da gekürzt, also so sehr, wie Sie eben ins Detail gehen, also welche inhaltliche Verschiebung gibt es da gegebenenfalls? Und die zweite Frage ist einfach nur eine Nachfrage, Herr Kindler, weil Sie United for Rescue genannt haben. Korrigieren Sie mich, aber meines Wissens ist es das erste Mal, dass es quasi jetzt staatliche Unterstützung gibt für dieses Spendenbündnis. Wie viel ist es denn genau? Sie hatten dann Gesamtbetrag genannt.
Genau. Wir unterstützen 2 Millionen Euro von United for Rescue im Haushalt 23, 2 Millionen. Und zweitens ist es keine Kürzung, sondern eine deutliche Erhöhung. Wir erhöhen insgesamt die Gelder um 2 Milliarden Euro. Bisher waren diese Gelder in einer Vorsorge im Einzelplan 60. Da war eine Vorsorge von 5 Milliarden Euro für verschiedene Punkte, unter anderem für die Folgen der Corona-Pandemie und auch für die Folgen des Ukraine-Krieges. Und für die Folgen des Ukraine-Krieges lösen wir jetzt diese Vorsorge auf und überführen insgesamt fast jeweils 1 Milliarde Euro in den Haushalt des Auswärtigen Amtes und in den Haushalt des BMZ. Ich komme gleich zu den genauen Summen. Es sind insgesamt dann 962 Millionen Euro in den Haushalt des Auswärtigen Amtes und 962 Millionen Haushalt des BMZs. Schwerpunkt im Haushalt des Auswärtigen Amtes humanitäre Hilfe, noch ein Teil zivile Krisenprävention. Schwerpunkt im Haushalt des BMZs ist vor allen Dingen verschiedene Programme zur Welternährung und der Kampf gegen Hunger. Und dann haben wir auch nochmal für 76 Millionen Euro das Resettlement-Programm für Menschen in Gefahr aus Afghanistan etatisiert, im Einzelplan nur 6 im Innenministerium. Insgesamt kommen wir auf 2 Milliarden Euro, die wir für die Bekämpfung der internationalen Krisen und für internationale Gerechtigkeit zur Verfügung stellen. Und damit verbessern wir diesen Entwurf sehr deutlich gegenüber dem Regierungsentwurf. Und übrigens ist es ja auch noch so, natürlich wissen wir nicht, was in 2022 werden wir auch nochmal 1 Milliarde Euro bereitstellen aus Ausgaberesten. Die wurden jetzt freigegeben in der Sitzung gestern. Das sind 495 Millionen Euro fürs Auswärtige Amt für humanitäre Hilfe, 495 Millionen Euro fürs BMZ, fürs Entwicklungsministerium, für den Bereich Kampf gegen Hunger und nochmal 10 Millionen Euro im Landwirtschaftsministerium, weil dort auch wichtige Titel für den Kampf gegen Hunger sind. Insgesamt kommen wir auf 3 Milliarden Euro, die wir jetzt gestern zur Verfügung gestellt haben. Und falls sich internationale Krisen natürlich noch verschärfen sollten, was wir nicht wissen, was wir auch nicht wollen, ist natürlich die Frage, was wir dann im Haushalt 23 im Vollzug machen, auch noch eine Frage, über die wir reden können. Aber erstmal werden wir jetzt hier konkret eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Regierungsentwurf machen.
Ich möchte das noch einmal verstärken, weil das wir hatten eine Krisenvorsorge von 5 Milliarden Euro im Einzelplan 60 und die Regierung hatte selbst im Kabinettsbeschluss darauf hingewiesen, dass ein Teil dessen eben zur Stärkung des Auswärtigen Amtes für den Bereich humanitäre Hilfe und für das BMZ zur Verfügung stehen sollen. Wenn wir das Geld im Einzelplan 60 gelassen hätten, wäre es reine Aufgabe des Haushaltsvollzugs gewesen, zu gucken, wann welcher Titel im Laufe des nächsten Jahres verstärkt worden wäre. Und zwar wichtig, Planungssicherheit zu geben, dass die beiden betroffenen Ministerien, die hauptsächlich betroffenen Ministerien, nicht gucken müssen, ob sie im Laufe des nächsten Haushaltsjahres das Geld vom Bundesfinanzminister unter Zustimmung des Haushaltsausschusses bekommen, sondern dass sie jetzt ganz konkret wissen, welche Titel sind gestärkt und dann eben auch internationale Vereinbarungen jetzt treffen können. Und das war uns wichtig, an dieser Stelle Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit zu schaffen.
Dann bitte Sie zuerst.
Ja, ich habe zwei Fragen, und zwar einmal zum Etat des Bundesfamilienministeriums. Demokratie leben, ist der Ansatz noch weiter aufgestockt worden, beziehungsweise der nächste Punkt, Kita-Sprachförderung. Da gab es ja von der Union die Forderung, das zumindest ganzjährig zu verlängern. Ob das in den Haushaltsberatungen noch eine Rolle gespielt hat, weiß ich jetzt nicht, aber es wäre jetzt wichtig, wie ist das noch etatisiert worden, die Kita-Sprachförderung jetzt im aktuellen Haushalt? Und dann hat Herr Fricher ja gesagt, dass der Einzelplan 31 sozusagen nochmal weiter, so habe ich es hier verstanden, aufgestockt worden ist. Und dann wäre vielleicht interessant, in welchen relevanten Bereichen ist das passiert.
32 meinen Sie die Bundesschuld? Bitte? 32 meinen Sie die Bundesschuld oder meinen
Nein,
Sie Forschung?
31. Einzelplan, nee, 30 ist es jetzt.
30, ja. Bildung.
BMBF.
Ja.
Würde den ersten Teil, du den zweiten Teil machen zur Sprachkita, oder?
Ja, ich glaube, bei Sprachkita seid ihr beide, glaube ich.
Ja, aber fangen wir an, gerne.
Also wir haben eine Lösung geschaffen, dass die finanzielle Förderung des Bundes für die Sprachkitas bis zum 30.06. fortgesetzt werden kann. Dafür haben wir die notwendigen 109 Millionen Euro etatisiert. Und es liegt jetzt nur noch an der Bundesregierung, an der Bundesfamilienministerin, in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzminister, das Geld auch anzuweisen. Der 30.06. deswegen, weil ab dann das Gute-Kita-Anschlussgesetz gelten soll, so dass es aus dem auch Sprachförderung finanziert werden kann, so dass es dann am Ende von Bundessicht heraus einen nahtlosen Übergang von dem einen in das andere Programm geben kann und es keine Förderlücke gibt.
Genau, also damit, ich würde das anschließen, damit hat der Haushaltsausschuss, das Parlament jetzt die Möglichkeit für die Regierung gegeben, das Sprach-Kita-Programm für ein halbes Jahr auch zu verlängern. Alles Weitere liegt jetzt an der Regierung, das auch dann umzusetzen, auch in Absprache mit den Ländern. Spannenderweise kam dazu kein Antrag von der CDU im Haushaltsausschuss, das auf ein Jahr zu verlängern. Wie auch an vielen Stellen wir uns konkrete Anträge gewünscht hätten, gerade der größten Oppositionsfraktion zu dem, was sie öffentlich in den Medien oder auch im Bundestag im Plenum sagen. Da haben wir sehr viele Anträge vermisst, die wir eigentlich erwartet hätten in der Bereinigung, wurden dann leider enttäuscht dessen, und dass viele Fragen auch zur Haushaltskontrolle nicht von der Opposition angesprochen wurden, insbesondere von der CDU, hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Aber das muss die CDU dann selber wissen. Demokratie leben haben wir parlamentarischen Verfahren nicht noch einmal erhöht, weil die Regierung den Titel schon deutlich erhöht hat. Aber wir haben auch im BMSFSJ nochmal zentral zivilgesellschaftliche Organisationen gestärkt, zum Beispiel das ganze Thema Stiftung Frühe Hilfen, die vor allen Dingen zum Beispiel gerade Familie nach der Geburt unterstützt. Wir haben auch nochmal kommunale Initiativen dort unterstützt und auch andere Punkte dort geguckt, gerade im Bereich Seniorenbereich zum Beispiel. Also wir haben nochmal einen Schwerpunkt auch im Bereich zivilgesellschaftlichen Engagements im BMSFSJ gelegt.
Dann die nächste Frage.
Ich muss noch ist nur die Bildung und Forschung.
Pardon.
Ach Quatsch, alles gut. Ja. Also ich kann das ganz schnell machen. Wesentliche Erhöhung ist die zweckgebundene Zuweisung an die Studierenden im Rahmen der Umsetzung der Einmalzahlung. Das sind 700 Millionen, die wir noch draufgesetzt haben. Dann BAföG für Studierende nochmal eine Erhöhung von 100 Millionen. Und dann das, was vom Sven-Christian Kindler schon angesprochen worden ist, nämlich GRACE 1, der Umweltsatellit. So nenne ich ihn sehr verkürzt. Bei dem das Bildungs- und Forschungsministerium nochmal hineingeht. Ich glaube, BAR 5 Verpflichtungen, insgesamt glaube ich, sind wir bei 60, wenn ich das noch richtig in den Kopf habe. Und dann haben wir noch bei einem sogenannten Translationszentrum, also die Frage, die sich mit der Synthese von Proteinen in Zellen beschäftigt, was ein Zukunftsmarkt ist. Möglicherweise haben wir auch noch Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 40 Millionen zur Verfügung gestellt. Das sind so die wesentlichen großen Änderungen im 30er.
Vielleicht noch eine Zusatzfrage, nämlich die Energiehilfen für Studierende. Das bleibt dabei, dass es erst ab 1. Januar 2023 möglich ist.
Das wird eine Frage sein, die die Länder beantworten müssen. Ich hoffe sehr, dass die Länder gemeinsam, ich hatte gehofft, mit den Studentenwerken in der Lage wären, das zu tun. Ob und wie die da Schwierigkeiten haben, sage ich ehrlich, da hat der kleine Bundeshaushälter keine Ahnung von, auch wenn er 3 studierende Kinder hat, die mir alle erzählen, dass das schon gar nicht schlecht wäre, wenn das käme. Möglichst schnell.
Dann Herr Jung, bitte.
Ich wollte mal auf die Frage zurückkommen, die Sie jetzt zweimal nicht beantwortet haben, zur Schuldenbremse. Realität ist, wir stecken in einer Wirtschaftskrise. Realität ist, wir stecken in einer globalen Naturkatastrophe, was alles völlig legale Voraussetzungen für das Aussetzen der Schuldenbremse ist. Was Sie aber nicht tun, wie verantworten Sie das?
Wir haben konkret jetzt in diesem Etat großen Teil an Investitionshilfen gemacht. Also wir haben jetzt nochmal Ausgaben von 476 Milliarden Euro. Wir haben einen großen Klima- und Transformationsfonds, in dem viele Ausgaben auch stecken, der gar nicht Teil dieses Haushaltes ist, sondern ein Sondervermögen ist, wo zentrale Ausgaben für den Klimaschutz und die Transformation umgesetzt werden. Insbesondere im Bereich natürlicher Klimaschutz, zum Beispiel zur Renaturierung von Auen oder Schutz von Wäldern. Wir haben große Programme zur Dekarbonisierung der Industrie, gerade im Bereich von Wasserstoff oder auch von Energieeffizienz, Gebäudeenergieeffizienzprogramm, das wir dort umsetzen und wo wir auch einen konkreten Wirtschaftsplan für das nächste Jahr haben und auch für die nächsten weiteren Jahre dort Geld bereitgestellt haben. Und zweitens haben wir auch in diesem Haushalt wo wir die Notlage nach Artikel 115 Grundgesetz noch festgestellt haben, einen 200 Milliarden Euro Fonds für die Wirtschaftskrise auch beschlossen. So, also das heißt, die Hilfen für Privatverbraucher, für Unternehmen im Bereich der Strom- und Gaspreisbremse, wo wir auch klare Energieeffizienzziele brauchen, damit wir eben nicht in eine Gasmangellage kommen, haben wir hier auch nochmal beschlossen. Das heißt, über diese Instrumente, die ja auch weiter im Haushalt 23 wirken, ist es aus Sicht der Koalition nicht notwendig, die Notlage für nächstes Jahr im Haushalt mit dem Artikel 115 Grundgesetz jetzt zu erklären. Wir wissen nicht, was im weiteren Verlauf des Haushaltes dann stattfinden wird, aber man muss den Bundeshaushalt auch mit den Sondervermögen insgesamt sehen, die es auch gibt, kann ihn nicht isoliert betrachten.
Zusatz? Können Sie sagen, wie viele Milliarden nächstes Jahr in klimaschädliche Subventionen fließen werden? Wenn das wieder so 50, 60 Milliarden sein?
Klimaschädlichen Subventionen sind steuerliche Subventionen im großen Teil. Also sie werden nicht im Bundeshaushalt sein, sondern die werden vor allen Dingen sind steuerliche Maßnahmen, die im Finanzausschuss liegen. Also es liegt daran, dass wir zum Beispiel eine Nichtbesteuerung, also wenn man die Zahlen des Umweltbundesamtes nimmt, sind wir ungefähr bei 60 Milliarden Euro. Unser Plan ist auch, als grüne Fraktion die deutlich abzubauen. Das sind aber Punkte, die in der Koalition noch die geeint werden müssen. Und die sind steuerliche Maßnahmen, die dann auch vor allen Dingen im Finanzausschuss liegen, weil wir nicht den Bundeshaushalt haben. Also das ist Haushaltstechnik. Wir schließen hier über die Ausgaben, die Analyse des Bundesumweltamtes, die wir als grüne Fraktion teilen, geht davon aus, dass wir deutlich zu wenig besteuern, zum Beispiel in Bereichen des Flugverkehrs, in Bereichen auch von anderen Verkehrsbereichen, im Straßenverkehr. Und diese zu geringen Besteuerungen müssen dann auch dort im Finanzausschuss geklärt werden, ist aber nicht Teil des Bundeshaushalts, nur damit wir über die Unterschiede auch hier reden.
Dann Herr Buchsteiner.
Jetzt haben Sie da heute Nacht wieder 18 Stunden gesessen. Das war die längste Sitzung der letzten 10 Jahre. Ich frage mich so ein bisschen, wie glücklich sind Sie mit diesem Verfahren? Was ist auch die Wirkung in die Gesellschaft hinein, wenn man so wichtige Entscheidungen in der Nacht fällt? Inwiefern denken Sie nach über Änderungen des Verfahrens und wo könnte man straffen?
Also ich fange mal an.
Ja.
Ich würde mir das auch manchmal wünschen. Aber ich habe aus langjährigen Erfahrungen gemerkt, wenn wir mal auch nur ein bisschen Haushalt aufgesplittet haben und haben gesagt, ja, das regeln wir heute schon alles und den Rest morgen, dann kam zwischen dem heute und morgen der Druck von allen Seiten, nein, das könnt ihr doch nicht machen. Dann kommt ein Lobbydruck, der sagt, nee, der an dem Punkt nicht, das ist zu viel, das ist zu wenig. Das Problem einer Bereinigungssitzung ist, dass man am Ende irgendwann einen Strich drunter machen muss, ohne in das andauernde Verfahren dessen zu gehen, dass alle Beteiligten außer den Haushältern sagen, ich hätte aber gerne noch mehr, ich hätte es aber gerne noch anders. Die entscheidende Verantwortung, die wir dabei haben, weil ich lese ja auch, Mensch, das könnt ihr doch gar nicht mehr gut bewerkstelligen. Da muss ich allerdings ehrlich sagen, dafür waren die Diskussionen dann zu gut. Dafür haben wir zu viele Dinge dann auch noch zu später Stunde geklärt. Das ist eine Frage, wie man sich A, darauf vorbereitet. Und da möchte ich vielleicht auch noch darauf hinweisen. Wir haben im Haushaltsausschuss eine Arbeitsaufteilung. Das heißt, wir haben die Berichterstatter, die für ihre Einzelpläne im Fokus und in der Konzentration sind. In dem Moment auch, wo irgendetwas ist, was dann schwieriger wird, werden wir als Sprecher dann informiert. Wir sind dann auch mal, das sage ich ganz offen, raus für eine gewisse Zeit, besprechen uns unter uns. Es ist also nicht so, dass jeder Einzelne da 18 Stunden nur so sitzt, sondern das ist eben die Aufteilung, die gemacht wird. Deswegen die Aufteilung auf die Einzelpläne, deswegen das Berichterstatterwesen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man versucht, bestimmte Sondervermögen vorzuziehen, die wir haben. Aber selbst da würde ich dann immer noch sagen, wird der Versuch gemacht werden, sagen, ihr habt jetzt das Sondervermögen beschlossen, jetzt kommt der zweite Tag, können wir bitte nochmal zum Sondervermögen, weil im Sondervermögen habt ihr das und das beschlossen. Denn entgegen zu dem, was viele behaupten, von wegen Schattenhaushalten, die Dinge sind ja alle explizit im Haushalt drin und deswegen wird auch da versucht, Einfluss zu nehmen. So, und ansonsten weiß ich das vorher und das heißt für mich erstens, Wasser ist mein Freund, zweitens, Kaffee gibt's den ersten um Mitternacht und den zweiten um 2 Uhr. Das gehört dann eben auch dazu.
Also ich hatte den ersten Kaffee schon früher, aber ich
auch.
Aber ich habe auch sehr viel Wasser getrunken und im Kern war das trotzdem eine konstruktive Arbeitsatmosphäre. Also auch bis zum Schluss. Und wichtig ist nochmal zu verstehen, der Großteil der Verhandlungen findet nicht in der Bereinigungssitzung statt, sondern der findet auch natürlich über die Wochen vorher schon statt. Also viele Verhandlungsprozesse und Abstimmungen, Diskussionen, auch die fachliche Klärung, auch natürlich fachliche Klärung, auch nochmal in Rücksprache mit Ministerien und anderen oder in den Fraktionen, kann nicht alleine in einem Tag passieren, sondern es steckt sehr viel Arbeit einfach dahinter, die wir als Abgeordnete mit unseren Teams leisten. Und deswegen finden vor allen Dingen die politisch wichtigen Debatten und die Abstimmung auch in der Bereinigungssitzung statt. Und es gibt immer wieder auch neue Anträge, die wir auch kurzfristig dann entscheiden und entscheiden müssen, das ist richtig. Aber das ist sowohl bei der Koalition, auch bei der Opposition so, dass die inhaltliche Arbeit zur Erstellung der Anträge nicht dort stattfindet. Und es natürlich schon auch sinnvoll ist, das alles in einem Verfahren auch durchzuziehen, weil sonst auch natürlich der politische Druck, das hat Otto Frick gesagt, auf den Haushaltsausschuss nochmal sehr groß werden würde, auch zu versuchen, dort vor allen Dingen sehr viele Veränderungen auch nochmal gerade von Verbänden oder so zum Beispiel durchzusetzen. Man kann das kürzer machen, man kann auch Diskussionen durchaus nochmal an manchen Stellen straffen. Wir haben schon versucht, darauf zu verzichten, dass wir immer jedem Ministerium danken. Wir hatten vorgeschlagen, dass der Vorsitzende einmal am Anfang allen dankt. Das ist, hat manchmal funktioniert, nicht immer hat es funktioniert. Das sind so Kleinigkeiten. Und es kann man auch noch gut sein, dass man vielleicht guckt, dass im Kern nur die Berichterstatter auch Kern für die Einzelpläne reden. Das ist auch gestern passiert. Und man guckt, dass man ein Stück weit Diskussionen strafft. Aber natürlich lebt der Haushaltsausschuss davon auch, dass er bei konkreten Punkten auch die Regierung kontrolliert und auch konkret nochmal nachfragen kann. Auch das ist ein gutes parlamentarisch wichtiges Recht, was wir am Ende uns dann auch nicht beschneiden dürfen. Aber wir werden natürlich nochmal gucken, was man in diesem Rahmen, den wir beschrieben haben, nochmal verbessern kann.
Ich würde das einmal vielleicht noch einen Zusatz geben. Otto Frege hat recht, es muss alles am Stück verhandelt werden, weil sonst wird es teilweise wieder aufgemacht. Sie können sich aber auch vorstellen, Buchständer, dass wir auch nicht glücklich sind, wenn es am Ende 18 Stunden werden. Wir erleben aber, und ich habe jetzt meine 10. Bereinigungssitzung, jede Sitzung hat ihre eigene Dynamik. Und als wir vor einem halben Jahr hier saßen, waren wir schon, glaube ich, nach 11 oder 12 Stunden fertig und haben über dieselben Einzelpläne gesprochen. Diesmal gab es an einigen Punkten sehr viel Diskussionsbedarf und uns eint die Hoffnung, dass das nächstes Mal kürzer wird. Und das hängt aber immer an den Berichterstattern, um wie lange Wortbeiträge werden und wie viele Nachfragen vielleicht auch manchmal durch Antworten durch die Regierung erzeugt werden. Wünschenswert wäre es, aber es gibt da jetzt kein Patentrezept, wie man da hinkommt.
Plus die Zahl der Anträge.
Wir müssen mal zum Ende kommen, weil die Replik kommt.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Herr Sturrig, wenn es kurz geht, kann ich Sie annehmen, aber nur wenn's
geht kurz, wenn ich Sie dreimal bitten darf, weil wir eine Diskussion unter Kollegen haben. Mit verschiedenen Zahlen, wie viel Geld wird die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2023 ausgeben? Also zu Deutsch 476 Milliarden und wie viel kommen da anteilig drauf an Sondervermögen, Bundeswehr, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Klimatransformation, wie viel Ausgaben geht die Bundesrepublik Deutschland 2023 insgesamt ins Rennen? Transformationsfonds, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden.
Also wie viel sind, ehrlich, wenn ich jetzt schon wüsste, wie viel es im Vollzug wird, wäre ich glücklich, aber wie viel wir als Parlament der Exekutive erlauben, kommen wir auf die 476. Dann haben wir ungefähr 120, wenn ich das richtig sehe, kann ich aber nochmal nachgucken, in der Frage WSF, also die Frage, wie wir mit Gasstrombremse umgehen. Wir haben im Energie- und Klimafonds, glaube ich, da muss man aber immer sehen, das ist sehr schwierig, weil es teilweise auch neue Produkte sind, glaube ich, einen Ansatz von Abfluss von 60, aber da gucke ich jetzt auch mal in die Gesichter. Gucken wir nochmal nach. Das Entscheidende, wie viel es dann tatsächlich nachher wird, das können wir Ihnen nicht sagen, denn das ist wirklich etwas, jetzt gebe ich Ihnen ein Beispiel, nehmen Sie das Thema Zinsen. Wir haben beim Thema Zinsen eine große Vorsorge getroffen, weil es schwankt. Wenn ich die wüsste, wie die Zinsentwicklung geht, übrigens säße ich nicht hier und es kann aber, das sage ich dann deutlich sein, dass wir da 10 Milliarden weniger oder 10 Milliarden mehr haben. Alleine der gestrige Tag hat bei den Staatsanleihen wahrscheinlich diesem Land eine halbe Milliarde gespart, wenn es so bleibt.
Wie viel stellen Sie zur Verfügung insgesamt? Entschuldigung, dass ich nochmal nachfragen muss.
Wir haben ungefähr 20 Sondervermögen im Bundeshaushalt. Also wenn man sie jedes einzelne zusammenfügt, ich würde mir ungern jetzt eine falsche Zahl nennen. Das würde unseriös sein, das müssen wir nachliefern.
Gut, wir müssen. Danke. Entschuldigen Sie nach 18 Stunden.
Wir müssen auch zum Ende kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Willkommen in die Bundespressekonferenz und für die Aufmerksamkeit. Ich schließe jetzt erstmal und dann kommt die Regierungspresse. Thank you.